Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom DHW-Podcast. Heute mal zum Thema Zoll und wir haben ein Live-Beispiel dabei, den Dennis Lud. Moin, Dennis.
Hallo Christian, grüß dich.
Erstmal, Dennis, lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, anderen Leuten mal zu erzählen, was so eine Zollprüfung ist, wie das abläuft, wie unentspannt oder entspannt das ist, welche Briefe da auf einen zukommen. Ich denke, das bringt den einen oder anderen mal weiter. Aber erstmal so im Vorfeld, wie ging es dir, als du gehört hast, dass Zoll kommt und wie war es hinterher?
Boah. Im Prinzip, ja gut, also wir helfen ja sehr gerne Menschen dabei mit unserem Wissen. Also wer mich vielleicht auch verfolgt, weiß, im Bereich E-Commerce, speziell Amazon FBA, helfen wir sehr vielen Menschen dabei, sich eben auch ein Business aufzubauen. Und deswegen, ja, freue ich mich immer, Menschen helfen zu können und speziell diese eine Erfahrung mal zu teilen. Das ist natürlich so dieser magische Moment, wenn man den Briefkasten öffnet und dann so einen braunen Umschlag rauszieht. Beziehungsweise den gelben Umschlag, ja, mit förmlicher Zustellung, ne, da denkt man schon so, oh, what is jetzt schon wieder los? Und dann zieht man hier so ein schönes Schreiben raus mit Prüfungsanordnung vom Hauptzollamt bei uns in unserem Fall Stuttgart. Da denkt man sich ja schon mal, oh je, was kommt
Das sind
jetzt?
so die Momente, da hast du dich ja auch bei mir gemeldet, wo du als Unternehmer so sagst: Alter, gar keine Lust mehr, ne? So,
Ja,
null.
also die erste Reaktion ist mal, boah, super nervig, ne? Jetzt bin ich da relativ tief entspannt, weil ich natürlich weiß, die werden nichts finden, weil wir nichts, also zolltechnisch immer sauber sind. Weil, wie ich immer sage, es gibt drei Parteien auf dieser Welt, mit denen ich mich nicht anlege, weil ich da im Vorfeld schon verloren habe. Und das ist das Finanzamt, das ist meine Frau und das ist der Zoll. Und mit dem Zoll brauchst du dich auch nicht anlegen. Oder das ist auch ganz wichtig, was wir auch immer zu unseren Teilnehmern bei unserem GoFBA-Programm sagen. Macht da keine irgendwelchen shady Geschichten, ja, versucht nicht irgendwas zu, auf Deutsch, bescheißen, beim Zoll. Das kommt zurück wie ein Bumerang. Und ich muss sagen, jetzt in meinen 17 Jahren E-Commerce war das die erste Zollprüfung. Kleiner Spoiler, sie haben nichts gefunden. Ganz im Gegenteil, wir kriegen sogar noch Geld zurück.
Sehr
Weil,
spannend.
also Hintergrund ist, es gab ein Produkt, das wir importiert haben, das auch mit der korrekten Zolltarifnummer angemeldet worden ist. Der Zoll ist aber der Meinung, da wäre eine andere passender, die zollfrei wäre. Und ja, da kriegt man
Oh,
noch ein
super.
bisschen Geld zurück. Freuen uns natürlich auch für die Zukunft, ja, da Geld zu
Also, so eine proaktiv nette Beratung gibt es übrigens beim Finanzamt nicht. Ja?
sparen.
Und wenn man da muss man ganz, vielleicht auch mal die kurze Unterscheidung. Wir haben euch auch ein paar Folien mitgebracht, damit ihr auch was mitnehmen könnt. Aber, und es wird demnächst auch einen Zollkurs geben übrigens. Die DHW bringt mit Markus Bitzer zusammen einen Zollkurs raus. Wenn ihr das haben wollt, haut mir was in die Kommentare. Dann bringen wir euch das Stück für Stück so mal die Basics einfach mal bei. Dennis hat den Vorteil, ist als Speditionskaufmann. Der hat das auch früher mal gelernt, ne? Mit
Ja, ich habe
Luft.
sogar selber die Importsendungen abgefertigt, ne? Luft- und
Ja, gut.
Seefracht. Also deswegen kann ich so ein bisschen hier durch die Kulissen gucken, weiß, was da so abläuft. Ich weiß auch, dass die ganzen Zöllner sind ganz normale Menschen wie du und ich. Die sind nicht irgendwie
Ist
abgespaced oder
entspannt.
von einem anderen Stern. Ja, die sind auch komplett tiefenentspannt. Ich muss auch dazu sagen, vielleicht schon ein bisschen vorgreifend, dieser gesamte Prozess auch mit der Dame, die uns da betreut hat und das auch geprüft hat, es war komplett freundlich, entspannt.
So soll es ja auch sein. Also ich habe auch mal einen Fachberater für Zölle gemacht. Man kann ja Steuerberater noch, genauso wie so ein Facharzt, noch was machen. Ne? Ich habe damals einen Fachberater für Umstrukturierung gemacht und dann meine Frau noch weiter genervt und noch einen gemacht. Das ist dann für Zölle. Und der ist, das gibt es gar nicht so viele, ich glaube, ein paar Hände voll in ganz Deutschland. Und da wurden wir von den höchsten Zöllnern in Deutschland ausgebildet und die waren wirklich einfach nur entspannt. Die haben uns angeboten, wenn ihr mal ein Problem habt, schreibt mir mal eine E-Mail. Da dachte ich mir, ja, ist klar. Ne? Haben wir hinterher ausprobiert. Klappt tatsächlich. Die freuen sich so, wenn sie mal Kontakt haben, tatsächlich. Also war nett beim Finanzamt, vielleicht mal abgrenzend dazu, wenn du wissen möchtest, wie du in Zukunft deine Steuern zu bezahlen hast, musst du eine verbindliche Auskunft stellen. So. Und die verbindliche Auskunft hat den Nachteil, sie ist auch noch kostenpflichtig. Und die werden hinterher alles tun, um zu sagen, ja, so haben wir den Sachverhalt aber nicht verstanden. Demnach stellt man sehr ungern eine verbindliche Auskunft, weil die meistens sehr teuer ist und man sich hinterher noch rausdreht. Ja, so haben wir es nicht ganz verstanden. So, beim Zoll wirklich mal im Vorfeld anrufen und Zoll hat halt einen direkten Einfluss auf eure Margenkalkulation. Ne? Ihr könnt halt Zoll nicht mal eben als Vorsteuer irgendwie geltend machen und so ein Quatsch, sondern das knallt euch einfach, sag mal, in eurem Wording direkt die Marge weg. So, ich würde sagen, wir starten mal so ein bisschen rein. Und wenn Dennis da irgendwas noch zu beitragen kann, einfach reinrufen, Dennis. Ne? Wir sind ja hier nicht in der Uni. Das haben wir jahrelang hinter uns gebracht. Also,
Natürlich.
erstmal, wir kümmern uns erstmal, wer wir so sind. Also, ich selber, wer mir auf meinem Kanal ist, wird mich ja eh schon ein bisschen kennen. Wir sind spezialisiert auf E-Commerce, deswegen machen von morgens abends auch nichts anderes. Und wir haben zu dem Thema Zoll auch einen sehr guten Kontakt. Das machen wir bei uns in der Kanzlei immer so, dass wir da zum Beispiel an den Markus Bitzer verweisen, mit dem wir in Zukunft auch noch was aufnehmen werden. Jetzt geht's aber unter anderem, wer ist Dennis? Dennis, stell dich doch mal kurz eben selber ein bisschen grob vor.
Ja, Dennis Lud, ich bin seit über 17 Jahren im Bereich E-Commerce, habe jetzt, glaube ich, ja, 5 Firmen im Bereich E-Commerce, bin einer der größeren Seller auf Amazon in Europa und in den USA und wir helfen mit unserem GoFBA-Programm Menschen dabei, ein eigenes Amazon FBA-Business aufzubauen. Also wer da mehr Informationen haben möchte, www.gofba.de, kann man sich gerne informieren, beziehungsweise könnt ihr euch auch einen Termin holen, dann können wir einfach mal sprechen, ob das Ganze auch was für euch ist. Und ja, ich bin, wer mir folgt, hat mich vielleicht schon mal gesehen auf YouTube, Instagram, wo auch immer, bin regelmäßig auf irgendwelchen E-Commerce-Bühnen auch als Speaker gebucht und ja, helfe immer gerne Menschen dabei, oder auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen in solche Geschichten wie zum Beispiel jetzt heute den Zoll.
Genau. Internetseite habt ihr da unten. Einfach mal draufgehen, Termin buchen und weiter gucken. Was ist Zollprüfung? Grundsätzlich, man wird stichprobenartig geprüft. Natürlich dann, wenn man einen grenzübergreifenden Warenverkehr hat, vor allem wenn es aus dem Drittland kommt. Drittland hat nichts mit Entwicklungshilfe zu tun. Ja? Man sagt, umsatzsteuerlich ist alles Drittland. Was nicht Inland, also Deutschland, und nicht Europa ist, ist halt automatisch Drittland. Und EU hat halt quasi eine einheitliche Grenze. Das ist der Sinn der EU. Das heißt, es wird alles erstmal geprüft, was außerhalb der EU reinkommt. Dann natürlich so die gewissen Häfen. Führt es ein bisschen zu weit, ja, ob über Rotterdam und dann mit innergemeinschaftlichen Lieferungen weitergeht und so weiter. Aber ob das alles in sich erstmal vernünftig gelaufen ist. Kurzes Beispiel: In unserer Prüfung damals wurden wir geprüft über den sogenannten Katzenkratzbaum. Sage ich in meinen Fortbildungen grundsätzlich immer, ja, ganz schrecklich. Da hast du dann 60 Steuerberater und Wirtschaftsprüfer vor dir, die nur mit Zahlen was können und ich kann ja inneneinrichtungstechnisch gar nichts. Und dann werden genau die gefragt: Ist der Katzenkatzbaum jetzt ein Katzenkatzbaum, weil er so wunderbar flauschig ist? Oder ist er das? Ich spare mir dann auch nochmal die Wiederholung, weil er so wunderbar kratzig ist. Ne? Also es geht um eine Stoffkongruenz am Ende des Tages. Also man muss sich mit dem Thema Zoll schon so ein bisschen beschäftigen. Und die Unterschiede hier waren 580% bei dem Fall, der da rausgekommen ist und hat bei dem Fall, den wir dann hinterher besprochen haben, demjenigen komplett auch die Füße weggekloppt. Sprich, er ist dann aufgrund dieser Zollnachzahlung auch voll in die Knie gegangen. Das kann man natürlich im Vorfeld mal einfach mal prüfen lassen. Also auch wenn ihr bei Amazon etwas macht, also Amazon FBA, also dieses PANI-UCE, wenn ihr das macht, schützt es euch nicht, denn Amazon ist nur ein Logistiker, hat mit der Ware an sich mit der Verzollung genauso wie mit Steuerrecht überhaupt nichts zu tun. Darum müsst und dürft ihr euch selber kümmern.
Ja, vielleicht kurzer Hinweis, der vielleicht ganz interessant sein könnte. Du kannst dir beim Zoll, also bei deinem zuständigen Zollamt, auch eine verbindliche Warentarifnummer geben lassen. Die hat 3 Jahre Gültigkeit auf jeden Fall. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, was denn dieses Produkt was das von der Warentarifnummer ist und somit auch, wie viel Zoll muss ich darauf zahlen, kann man das beim Zoll anfragen. Die geben das dann schriftlich und die ist dann auch bindend für den Zoll. Also da kann dann auch keine Überraschung passieren.
Ja, cooler Tipp. Das wäre das Pendant zu unserer verbindlichen Auskunft, die man sich nicht so gerne geben lässt. Aber wenn
Der
es
Zoll
mal.
macht das umsonst.
Ja, wie gesagt, der Zoll ist freundlicher.
Ja.
Freundlicher. Genau, also Paragraphen erstmal sekundären, 3 Jahre. Wenn es eine Straftat gibt, ne? Das wäre wie im Steuerrecht halt Wissen und Wollen, ne? Dann geht es auf 10 Jahre raus. Wichtig ist, sobald ihr halt ein Schreiben bekommt, ist halt Selbstanzeige nicht mehr möglich. Das ist im Steuerrecht exakt das Gleiche, weil dann seid ihr ja schon quasi ertappt. Sowas müsste man quasi vorher machen. Also 3 Jahre im Steuerrecht sind es 4. Und dann gehen wir mal kurz rein. 5 Punkte. Ihr kriegt eine Anordnung, die zeigen wir euch gleich. Ihr bereitet euch darauf vor. Im Regelfall habt ihr ungefähr 1 Monat Zeit. Dann gibt es eine Vorortprüfung. Dennis, war das bei euch vor Ort?
Die Prüfung selber war bei uns nicht vor Ort. Ich kann vielleicht mal auch kurz nach dem Stenogramm stellen noch sagen, wie es bei uns abgelaufen ist. Aber unsere Prüfung war jetzt nicht vor Ort, weil im Prinzip waren alle Sachen online einsehbar.
Genau. Ist bei der normalen, modernen Betriebsprüfung, also im Steuerrecht, ne, exakt das Gleiche. Man schickt den Leuten halt Daten zu. Da geht es im Prinzip, wenn es ein bisschen größer wird im Bereich Zoll, ja, geht es halt immer um eine zollkonforme Buchhaltung. Das heißt, hat man Sachen ins Ausland verlagert, um Zölle zu drücken? Das ist am Endeffekt der Sinn, ne? Habe ich eine Produktionsstätte ins Ausland verlagert oder was auch immer, ne, um dann halt ganz billig zu importieren. Da vielleicht aus China, ne, wird ganz gerne mal der Zoll einfach mal ganz nach unten gedammt, um halt den Zoll in dem Punkt ein bisschen zu umgehen. Nicht tun, ne? Das wäre dann halt eben so eine Straftat. Und vor allen Dingen, ja, es ist aktuell so, dass einfach sehr wenig geprüft wird. Man geht davon aus, dass nicht mal 2%, 2 bis 4% der Ware stichprobenartig geprüft wird. Blöderweise ist aber rückwärts, aber genauso wie im Finanzamt alles möglich. Das heißt, ich würde es an eurer Stelle definitiv mal nicht tun, denn jedem, den der Blitz schon mal, ich sage mal, den Blitz am Scheißen getroffen hat, der weiß, das willst du nicht nochmal haben. Also es sind einfach keine Sachen wie ein Bußgeld. Ne? Da hängt irgendwas dran, zahle ich jetzt irgendwie ein Ticket oder haue ich was in eine Parkuhr. Das ist einfach deutlich unangenehmer. Und vor allem, wenn es viel größer wird, kriegt ihr auch ganz gewisse Erleichterungen, die es im Zollverkehr so gibt, werden euch weggezogen und dann dürft ihr mit eurem LKW zum nächsten Zöllnerhäuschen fahren und dann wird alles einmal durchsucht und danach dürft ihr erst versenden. Das wollt ihr, glaube ich, auch nicht. So. Dann gibt es hinterher eine Schlussbesprechung, ja, und dann kommt am Ende des Tages ein Prüfungsbericht und auf den kann man, so wie es halt üblich ist, innerhalb von einem Monat auch einen Einspruch einlegen. Deine Pflichten und die Unterlagen müssen vollständig sein. Vielleicht nochmal hier bitte ganz groß, ja. Alles, was der Zoll euch schickt, scheiß auf die Verfahrensdokumentation, höre ich immer wieder. Und scheiß auf papierloses Büro. Ihr schmeißt mal gar nichts vom Zoll weg. Null. Und wenn ihr Ausfuhrpapiere habt, also irgendetwas, was nachweist, wir sind jetzt über unser Steuerrecht, aber die Chance will ich kurz nochmal ergreifen, kommt ganz häufig, nichts wegschmeißen. Ne? Archiviert alles lieber doppelt und dreifach vom Zoll oder auch von Transportdienstleistern als einmal zu wenig. Das wird sonst richtig teuer.
Da würde ich kurz gerne einhaken, weil
Ja,
das ist
gerne.
ganz wichtig, weil gerade Lieferungen zum Beispiel aus der Türkei haben sogenanntes ATR-Papier dabei und das muss im Original vorliegen, dem Zoll.
Ja,
Das
weißt du? Genau.
gilt nicht in
Als
eingescannt
Scan.
oder als Kopie, sondern es muss euch im Original vorliegen. Also wenn ihr was zum Beispiel aus der Türkei importiert, das haben sie bei uns auch geprüft, Importe aus der Türkei müssen das ATR haben. Neben der Zollprüfung und das muss im Original vorgelegt werden. Wenn ihr das nicht habt von einem Spediteur, müsst ihr es anfordern.
Das ist ein guter Hinweis. Das ist das Thema Stichwort Verfahrensdokumentation und revisionssicherer Scan gleich. Ich darf meine Belege vernichten und dann haue ich den Leuten immer mantraartig runter. Alles, was der Zoll sagt, überall, also euch geschrieben hat, überall, wo ein Wasserzeichen drauf ist, wo ein Siegel drauf ist, das königliche Siegel vom Steuerberater oder vom Wirtschaftsprüfer, whatever, nicht vernichten, ja, lieber aufbewahren. Alles andere, ja, eine Bewertungsquittung, wenn ihr einen revisionssicheren Scan habt, sprich Datev-Unternehmen online oder ein eigenes DMS habt, was revisionssicher ist und eine Verfahrensdokumentation habt, so einen Quatsch könnt ihr hinterher wegschmeißen. Was ihr aber bitte auch nicht wegschmeißen solltet, ist ein kurzer Exkurs, ja, aber ihr kauft euch ein Regal für 100.000 Euro oder einen Porsche. Es gibt natürlich neben dem Steuerrecht auch noch sowas wie ein Zivilrecht und auch da wird ein ausgedruckter Beleg nicht anerkannt, wenn ihr zum Richtung Revisionen oder Richtung Mängelrüge kommt. Sprich, das sind so die Sachen, die solltet ihr euch im Kopf behalten, die schmeißt ihr einfach nie weg. Ne? So, Punkt. So, es wird uns hinterher richtig teuer. So, also und diese Unterlagen müsst ihr haben im Original. Dann müsst ihr natürlich Auskünfte zu jedem Kram erteilen können, so wie es beim Finanzamt auch ist, stichprobenartig am besten. Prüfungsrelevante IT-Systeme, also auch, dass ihr einen Datenzugriff gewährleisten könnt, Räume und Auskunftspersonen bereitstellen. Ihr müsst auch stichprobenartig Ware verproben lassen. Da dürft ihr auch nicht sagen, will ich nicht, ihr macht da was kaputt, ist euer Privatvergnügen leider, ist halt so. Was ihr machen könnt, ist halt natürlich einen Fachmann dazuziehen, zum Beispiel einen Steuerberater oder freie Zöllner, die euch helfen können, könnt ihr alles machen. Ihr könnt einen Einspruch einlegen, ihr könnt eine Schlussbesprechung verlangen und mitgestalten, könnt ihr auch. Und ihr könnt natürlich bei Verdacht auf eine Straftat eine Aussageverweigerung, könnt ihr natürlich auch machen. Da immer der Tipp, bitte nicht so doof sein und selber googeln, ne? Holt euch einen Anwalt. Wenn
Ich
das
frage mal
Kind,
ChatGPT.
ja, bitte nicht. Da geht es um Formalien, ne? Um reine Formalien. Und auch da könnt ihr mir gerne die Kommentare schreiben, wenn ihr euch das traut. Trauen sich ja die meisten nicht. Ja, wenn das Kind da einmal richtig im Brunnen gefallen ist, das möchte man einfach nicht. Punkt. Ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat: Weißt du was, Christian? War aber geil. Die meisten sind hinterher ziemlich gelackmeiert und haben darauf extremst keine Lust mehr. So, was kann überhaupt schiefgehen, ja? falsche Zolltarifnummer, Zollwert zu niedrig angesetzt, ja, unvollständige Einfuhrdokumente. Das ist ein Klassiker, ja, ne? Und bei PanEU, FBA, also ohne saubere Struktur. Ja? Also ihr geht davon aus, jemand anderes macht das. Geht davon aus, in Deutschland, egal ob Zoll oder Steuern, am Ende trifftet immer nur ein, und das ist euch. So. Punkt. Das ist ganz leicht. Unangenehm, aber ganz leicht. Das heißt, so davon auszugehen, dass ein Amazon das macht, oder davon auszugehen, dass ein Steuerberater das macht, einfach mal nachfragen. Ne? Weil am Ende des Tages ist es eure Verantwortung, solche Sachen am Ende des Tages zu haben. Eine Prüfungsanordnung gucken wir uns gleich vom Dennis einmal an. Jetzt waren es in dem Fall 26 Monate. Ja, relativ komisch, aber naja, 26 Monate waren es halt. Meistens nur wenige Wochen, ne? Ist klar. Ansonsten hättet ihr vielleicht mal noch weniger Zeit, wenn es ganz spontan kommt. Steuerberater vielleicht früh einbinden oder generell jemand anderes, den ihr haben wollt, früh einbinden und die Einspruchsfrist am Ende des Tages beachten und auch natürlich die Schlussbesprechung nochmal wahrnehmen, falls es da Dinge gibt, die ihr geklärt haben wollt. So, das ist dann so ein, ist das eigentlich auch komisch gelb? Also dieses komisches gelbe Papier, Dennis?
Ja, das ist so Öko-Papier, ne? Das ist halt eine Kopie. Und genau. Also vielleicht
Wunderbar.
ganz, ganz kurz, was drinsteht, ne? Man natürlich klar anschreiben und so weiter. Prüfungsanordnung, dass eine Zollprüfung stattfindet, genau. Und
Genau.
die
Das ist der
sämtlichen.
zweite Teil hier, ne?
Genau.
Also so wie in der Betriebsprüfung auch, ne? Es wird klar gesagt, welche Steuerart, warum wird geprüft, wo wird geprüft, was wird geprüft, wann wird geprüft, also welcher Zeitraum wird geprüft, ja. Wenn ihr euch das kann man sich so ein bisschen erklären, was da läuft. Heißt aber, egal wer euch prüft, das läuft wie so ein Roboter, ne? Der geht da rein und prüft genau das. Nichts links, nichts rechts, sondern genau das. So. Da müsst ihr voll mitspielen, aber dann müsst ihr euch auch nicht mehr gefallen lassen. Das ist relativ simpel. Also wenn dem noch was einfällt, ne? So der Klassiker, mache ich auch nur mit oder so, ne? Ist nicht, sondern genau das, was dann halt eben da drauf steht. Ja, Dennis, das hast du bei dir gesagt, bei dir kam sogar noch eine leichte Erstattung raus, ne?
Ja, richtig.
Ist natürlich ganz nett, ne? Hast du von anderen Jungs und Mädels schon mal gehört, bei denen das anders gelaufen ist oder ist das noch gar nicht so üppig?
Tatsächlich nicht. Ich weiß es noch aus meinem früheren Berufsleben in der Spedition. Da hat es so einige mal so richtig erwischt mit Zollprüfung, speziell wenn dann die Ware dann geprüft worden ist beim Import. Also die heißeste Nummer, die ich mal erlebt habe, war jemand, der aus Los Angeles sich Dinge importiert hat, also Waren, und hat dann aber privat noch bei eBay geshoppt in den USA und hat sich die Ware dabei legen lassen. Das fand der Zoll überhaupt nicht witzig, weil da wirklich also auch ein paar tausend Euro an Ware oder an irgendwie Dingen, keine Ahnung, waren Jeanshosen, waren teilweise aber auch Spraydosen dabei, die unter Gefahrgut laufen, was er auch nicht angegeben hat. Fand dann die Airline nicht witzig. Und das, ja, der hat beinahe die Zulassung verloren, überhaupt Ware zu importieren. Also den hätten sie quasi die EURI-Nummer gestrichen oder was weiß ich. Das haben wir dann irgendwie noch hingebogen bekommen. Hat aber natürlich bei jeder einzelnen Sendung, die der seitdem importiert hat, hatte der eine Zollbeschau. Das heißt, jede Sendung, die angekommen ist, muss man dazu sagen, Zollbeschau, was passiert da? Zoll sagt Stopp, Ware wird erstmal nicht Zoll abgefertigt, sondern wir wollen die erst angucken. Problem ist, das kostet Geld, weil der Spediteur muss es zum Zoll fahren, der Zoll berechnet das auch. Also es kostet unnötig und es verzögert natürlich den ganzen Weitertransport natürlich mal um mindestens eine Woche, sage ich mal. Es kann aber auch mal 4 Wochen stehen. Also das, je nachdem, wie viel halt los ist. Und das will halt im Prinzip keiner. Ich hab nachher auch noch eine ganz witzige Gedanken für, was da alles so schief gehen kann. Da können wir vielleicht nachher drauf eingehen. Ich denke, was die Leute vor allem interessiert, auch ist, warum gibt es diese Zollprüfung? Also warum zum Beispiel haben wir sie auch bekommen? Das war meine erste Frage an die Prüferin. Sagt,
Warum ich?
Haben wir denn irgendwas falsch gemacht? Ja, oder haben wir so, hat sie gesagt, nein, alles gut. Das ist tatsächlich wirklich rein stichprobenartig. Also der Zoll prüft tendenziell hauptsächlich größere Unternehmen, ja, die wirklich jeden Tag mehrere Importe haben, aber auch in Anführungsstrichen kleinere Unternehmen, ja, weil da halt oftmals was schiefläuft. Ne? Da wird oftmals. Ja, wird es vielleicht nicht so sauber gemacht? Die Zolltarifnummern sind vielleicht nicht richtig. Es wird vielleicht mal auch beschissen mit den Rechnungen, was total dumm ist. Habe ich gesagt, verstehe ich, Ja, prüfen Sie gerne, dann sind wir da sauber, weil ich weiß, dass wir auf jeden Fall hundertprozentig alles nach dem Buchstaben des Gesetzes machen und dann, ja, genau.
Also, das ist im Endeffekt auch ein gutes Fazit. Kann ich bei der Geschichte auch nochmal ziehen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Steuerberater bin. Wird mir immer gerne unterstellt. Das ist echt für mich manchmal so ein Manko, ja, weil Leute dann denken, ja, du musst das ja auch sagen. Ich stelle mir die Frage mal andersrum. Das dürfte ich eigentlich nicht sagen. Aber wie hoch muss denn bitte jetzt der Gewinn sein, den ich aus irgendwelchen Sachen mache, weil ich was drücke oder was auch immer, um den ganzen Aufwand, der dann auf mich zukommt, der Prozess, die Berater, die bezahlt werden müssen, das Nervenkostüm, ja, das nicht zu unterschätzen, ne? Also wenn man einmal in so einer Falle drin ist, es kann sehr, sehr lange dauern und wenn es, was du jetzt gesagt, für euch hat es noch ein paar Konsequenzen, wie zum Beispiel, ich bekomme meine Ware dann nicht. Oder wenn ich den häufig auf den Sack gehe, dann bleibt die Ware noch ein bisschen länger da liegen und die
Konsequenzen hat es nicht für uns, ne, sondern nur, wenn jemand da was macht, ne?
Ja, klar. Also, aber wie unangenehm ist das denn dann in Zukunft? Ne? Das heißt, was für eine Auswirkung hat das? Und da muss man einfach bei solchen Sachen mal wirklich ein dickes Preisschild dran machen, wenn man schon nicht den Anspruch hat, ein Business aufzubauen, was kugelsicher ist. Das ist nämlich meins. Also ich habe einfach keinen Bock, etwas aufzubauen, wo ich permanent wie auf rohen Eiern irgendwo rumtanzen muss, um zu gucken, dass da bloß nichts schief geht. Unfassbar stressig. So Leute habe ich kennengelernt. Ne? So, mit denen würde ich nicht tauschen wollen, wirklich nicht. Egal wie viel Geld dann da damals mal verdient wurde, die habe ich auch alle rausgeschmissen. Ich will sowas auch nicht. Ich will meine Ruhe haben. Ich will es dann lieber langsamer groß, aber meine Ruhe haben. Ja? Also, was für einen Gewinn will ich denn dadurch erzielen, dass ich mir das alles dadurch refinanzieren kann und immer nur sage, ich bin trotzdem bereit, das so zu machen. Aber dann muss ich mir auch ganz konsequent sagen, was sind denn die Konsequenzen, die denn daraus kommen? Auch da könnt ihr mal zum spezialisierten Berater gehen, euch mal aufklären lassen und dann für euch eine Entscheidung fällen. Ich habe eher das Gefühl, dass viele, gerade im E-Commerce, weil es halt alles immer so eben geht, einfach eine Entscheidung fällen, ohne sich vorher Gedanken darüber zu machen, welche Entscheidung, auf welcher Grundlage fälle ich denn jetzt hier. Ne? Und das hat nichts mit Steuerberater zu tun, denn am Ende des Tages, wenn es um Strafrecht geht, gebe ich euch eh ab an Anwalt, weil wir sowas nicht dürfen. Ne? Wir dürfen als Steuerberater sowas nicht. Das heißt, wir verdienen damit hinterher auch kein Geld. Ich gebe es euch als menschlich einfach nur als Rat mit, lasst es. Ich habe noch keinen erlebt, der hinterher seitenspringenderweise rausgekommen ist und gesagt hat, war geil.
Kann ich zu 100% unterstreichen. Du musst dir halt mal die Zahlen auch mal überlegen, ja, von was wir da sprechen. Ich meine, jetzt sehen wir ja in Deutschland, Gott sei Dank, sind die Zollsätze ja, die sind ja human. Ja, gut, es gibt ein paar Produkte, sind Anti-Dumping-Zölle drauf. Ja, okay. Ich habe jetzt, was habe ich jetzt gelesen? Ich glaube, Keramik, also Kaffeetassen aus China werden jetzt wieder irgendwie mit 20, 40% besteuert. Aber in
Alter,
der
wie geil ist
Regel,
das
wo ist denn der
denn?
Zollsatz? Ja, der ist ja irgendwo zwischen 0 und, ich sage jetzt mal 2, 3, 4, 5% maximal. Ja, lass es 2% sein. Wenn du 10.000 Euro Ware importierst, dann sind es 200 Euro. Also ich habe jetzt keinen Bock, wegen 200 Euro, die ich mir irgendwo spare, nachher mir vom Zoll eine einzufangen, eine Strafe. Ja, also das ist ja nicht nur, dass ich das nachzahlen muss, sondern da musst du dann nachher auch eine Strafe bezahlen. Plus du bist halt komplett auf dem Radar von denen. Ja, das heißt, du wirst Spaß haben bei jeder einzelnen Importsendung, wenn du da einmal was machst. Und sag mal, ruhig schlafen ist auch was wert. Und
Definitiv.
deswegen verstehe ich auch nicht, wie jemand sowas machen kann. Aber wir können ja vielleicht auch mal kurz beleuchten, was man denn machen könnte, theoretisch, damit die Leute auch wissen, was man nicht tun sollte. Ja, also es gibt eigentlich im Prinzip gibt es eigentlich nur zwei Dinge, bei denen man quasi so ein bisschen in Anführungsstrichen bescheißen kann. Ja, das eine ist natürlich die Warentarifnummer, dass man eine nimmt, die eben nicht passend ist für das Produkt. Ja, und dann dementsprechend keinen Zoll hat oder weniger Zoll wie eigentlich möglich. Das ist schon, also wird eh beim Importprozess normalerweise geprüft, ob das denn passt. Ne? Ungefähr ist auch ein bisschen die Verantwortung des Spediteurs. Da kann man jetzt aber wenig, sehr relativ wenig sparen oder vermeintlich sparen. Was meistens der Fall ist, was auch geprüft wurde, ist denn das, was ich an Ware kaufe, wurde denn auch dieser Wert angegeben bei der Verzollung? Also sprich, ich könnte jetzt auf die Idee kommen und sagen, ich kaufe zwar 100.000 Euro Ware bei meinem chinesischen Lieferanten, ändere aber die Rechnung ab oder lasse die Rechnung abändern auf 10.000 Euro und reiche eben diese 10.000 Euro beim Zoll ein. So, was prüft der Zoll? Der Zoll schaut natürlich, hey, wie viel hast denn du dem überwiesen? Ja, und spätestens dann kommt es raus.
Das ist die zollkonforme Buchhaltung. Genau,
Genau.
dann, das wird
Genau.
hinterher verprobt. Früher waren es ja diese 5-Euro-Wurfsendung, ne?
Ja.
Dass man darauf geachtet hat. Und wie gesagt, am Ende des Tages, das ist auch das beste Fazit dafür. Ich habe mich auch bemüht, nicht zu nicken in den Momenten, wo du gesagt hast, was man alles so machen kann. Ja? Denn ich bin da überhaupt kein Fan von. Einfach, weil ich einfach ruhig schlafen will. Also wirklich
Es ist
komplett
halt
ruhig schlafen
einfach,
will.
es ist einfach, sorry, es ist einfach dumm, sowas zu machen,
Ja.
weil es kommt eh raus. Also der Zoll, ich weiß nicht, die haben auch schon früher aus meiner Berufszeit, die haben da einen sechsten Sinn, also einen siebten Sinn.
Natürlich.
Die haben dann Riecher dafür, die wissen ganz genau, wo irgendwas nicht stimmt. Und die sagen, ich kenne zufällig Zöllner, die sagen auch, ich kann es dir nicht mal sagen, warum. Es ist
Ja,
einfach
ist
so
richtig.
Erfahrung. Die Jungs, die machen das schon seit 20, 30 Jahren. Die wissen ganz genau, wo sie den Finger reinlegen müssen und zack, finden was.
Genau. Und lohnt sich alle nicht. Lohnt sich nicht, vor allen Dingen
Nee,
nicht. Bleibt
ist Quatsch.
ruhig. Jeder Unternehmer wird mir zustimmen können. Ihr habt noch genügend Abfucks zu erledigen in eurer Laufbahn. Und ihr seid um jede einzelne froh, die ihr denn dann nicht habt. So. Daher, das ist auch ein wunderbares Fazit. Ich denke mal, wir schreiben hier drüber auch noch einen kleinen Blogartikel, dass man das auch wirklich einmal mitnehmen kann. Und wie gesagt, es kommt demnächst ein Zollkurs raus. Wenn ihr da Infos haben wollt, schreibt mich gerne an. Können wir
Was
euch
ich
proaktiv. Ja.
natürlich auch super spannend an dem ganzen Thema finde, was mir jetzt eigentlich so ein bisschen die Augen geöffnet hat, ist eigentlich, ich bin ein kompletter Gegner von dem Thema Dropshipping. Ja, weil das Geschäftsmodell an sich einfach scammy ist. Ja, das ist ein shiny Object. Die Leute sagen, wow, ich brauche gar kein Geld und kann dann die Ware verkaufen. Ich hatte das Thema auch kurz mit der Zollprüferin. Die hat gesagt, ja, wer verzollt denn das Ganze? Also
Genau.
diese ganzen Dropshipper, wenn da der Zoll mal anklopft, ja, und die haben die auf dem Schirm, die sind weg. Also Dropshipping, wenn ich Dropshipper wäre, würde mir sowas von der Arsch auf Grundeis gehen, weil ich mache einfach mal eine Wette. Also normalerweise läuft der Dropshipping so ab, irgendwelche Ware wird verkauft, der Lieferant liefert es direkt an den Kunden. So, wenn der Lieferant jetzt außerhalb der EU sitzt, mache ich einfach hier mal eine Wette um eine gute Flasche Wein, dass der nicht die Ware konform verzollt. Und zu wem kommt dann
Ja.
der Zoll? Nicht zu den chinesischen Lieferanten und auch nicht zu den Kunden. Und wenn der Zoll anklopft, dann sagt er, pass mal auf, du hast ja hier an Gretchen Müller was geliefern lassen von China. Wo ist denn bitte die Zollanmeldung? Ja, bitte zeig die mir mal, wir haben hier keine. Zeig mir bitte auch die Handelsrechnung. Dann zeig mir bitte, was hast du an den chinesischen Lieferanten überwiesen. Und dann geht das Ganze los. Und wenn du das nicht nachweisen kannst,
Boom.
bist du fertig.
Und neben dem Zoll gibt es da nochmal einen auf den Sack wegen der Umsatzsteuer.
Genau, und dann
Denn
kommt
die
der
kommt noch
Zoll
on top
meldet zum
obendrauf.
Finanzamt kommt dann auch nochmal, dann hast du richtig Spaß.
Ja,
Und alles
der
nur, weil
Umsatzsteuer.
der irgendwie so ein shady Geschäftsmodell wie Dropshipping gemacht hat.
Man kann sich auch so überlegen, über das IOSS-Verfahren sowas zu machen. Dafür müsste man sich halt melden. Ne? Das müsste man tun. Würde theoretisch möglich sein. Ist eine andere Baustelle jetzt. Aber Umsatzsteuer beispielsweise ist auch ein Riesenthema, denn ihr könnt das nicht über das OSS-Verfahren hinterher nachmelden. Ne? Dafür ist der OSS nämlich nicht gedacht. Das heißt, alles Dropshipping, bitte aufpassen. Ihr rennt hier komplett gegen die Wand und alle anderen, die was draußen was anderes erzählen, die lügen. Denn Fakt ist, Zoll- und Umsatzsteuer ist ein Riesenthema.
Ja, also faktisch ist Dropshipping funktioniert rechtlich nicht. Es geht nicht. Also
Genau.
sofern es aus dem EU-Ausland kommt,
Ja,
geht es auf
und am
jeden Fall
besten nur nach
rechtlich nicht.
Deutschland. Das kannst du machen. Ne?
Ja, genau.
Das ist in Ordnung, aber dann ist Ende.
Ja.
Genau. Auch wenn es technisch vielleicht möglich ist, ja, heißt das nicht, dass das rechtlich alles so geht. Genau.
Genau.
In dem Sinne, ja, da haben wir noch ein schönes Thema noch aufgerissen. Packe ich mit in die Beschreibung. Lieben Dank, Dennis. An Dropshipping habe ich gar nicht gedacht, aber macht natürlich voll Sinn. Genau, also teilt es gerne mit euren Freunden. Ich denke, wir haben es relativ anschaulich rübergebracht, dass man nicht dabei einschläft. Ich hoffe es zumindest. Und wenn ihr dann Fragen habt und auch gerne euch diesen Zollkurs mal angucken wollt, kommt bald raus im Zweifelsfall unter die Kommentare. Wir melden uns bei euch. Dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß am Verzollen. Merkt euch den Namen Markus Bitzer im Zweifelsfall für Zoll. Einfach mal anhauen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Business. Und Dennis, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier quasi vorbildlich gesagt hast, wie man es denn tut und auch das Schreiben mitgebracht hast.
Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank. Und ich hoffe, ja, der ein oder andere konnte was an Informationen mitnehmen. Und ja, macht dann keine dummen Fehler vor allem. Das ist mir persönlich ganz wichtig.
Genau. Alles klar. Bis dahin. Danke. Ciao.
Tschüss.